Letzte Woche war es eine Midnight-Session, heute ist es eine Morning-Session. Ihr könnt nie so ganz wissen, welche Uhrzeit euch erwartet, wenn ich mit euch spreche, ihr Hasen. Aber eins kann ich euch garantieren, es bleibt immer stabil, es bleibt immer spannend und spaßig. Ich bin quasi euer Überraschungsei, aber so auf gay halt. Ich sage euch eins, ich kann es selber gar nicht so richtig glauben, dass ich jetzt schon hier sitze und einen geraden Satz herausbringe. Ich habe ohne Spaß heute einfach spontan entschieden, dass ich jetzt in der Früh mit euch spreche, einfach nur, weil ich irgendwie die Energie hatte. Heute ist ein busy Tag. In einer Stunde kommt mein Hase Emin und schneidet mir kurz die Haare, weil ich mir denke, I need a fresh look. Und deswegen habe ich jetzt gut 35 Minuten Zeit und ich glaube, das sollte sich ausgehen, denn worüber ich heute spreche, sagen wir so, ich kenne mich damit aus. Es geht um Verletzlichkeit und was es eigentlich bedeutet, wenn wir wirklich ganz ehrlich und aufrichtig wir selbst sind. Ihr wisst ja, ihr Hasen, ich gebe hier BTS. Das heißt, ich werde durchaus auch ein bisschen erzählen, was bei mir vielleicht so dazu beigetragen hat, dass ich mehr für mich selbst einstehe und auch zugebe, dass ich halt ja ein sensibler Mensch bin. Erst einmal, ich trinke einen Bananen-Peanut-Butter-Smoothie mit Hafermilch und einem riesigen Eiswürfel. Ich würde vorschlagen, ihr holt euch euer Getränk, euren Softdrink der Wahl. Wie wäre es mit, I don't know, Kokoswasser oder vielleicht so ein Wasser mit einfach nur einer Scheibe Zitrone und Eiswürfel, vielleicht so ein bisschen Minze, falls ihr was zu Hause habt, oder einen Kaffee, kommt halt drauf an, was ihr wollt, gell? In jedem Fall, jetzt geht's erstmal los mit Alles stabil!
Hi, Alex hier. Wie geht's? Alles stabil.
Ganz ehrlich, ihr Hasen, ich bin zurzeit einfach so roh. Ich habe das Gefühl, als hätte jemand Schleifpapier genommen und einfach so die oberste Schicht von mir abgeschliffen, so wie Shellack, wenn man zuerst so ein bisschen feilen muss, bevor man dann die Küchenrolle nimmt, in Aceton tränkt und dann so eine Alufolie drüber packt. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach so, ich laufe einfach in einer Art und Weise herum, die es mir unmöglich macht zu verstecken, wie es mir wirklich geht. Ich habe keine Ahnung, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich meine, aber ich habe das Gefühl, ich bin einfach transparent. Also wie so ein, als ob mein Vater Glaser wäre. Auf Jugo gibt es nämlich so einen Spruch, dass man sagt, dein Papa ist kein Glaser. Na, auf jeden Fall, ich fühle mich so, als ob man einfach durch mich hindurchsehen könnte, als ob ich total transparent bin. Wie so ein Papier und man hat so ein fettiges Schnitzel hergenommen und das eingerieben und dann sieht man schon so ein bisschen durch. So fühle ich mich gerade, vor allem dann, wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege. Ich bin ja schon immer eine sehr sensible Person, zumindest muss ich mir das mein Leben lang anhören. Nein, es stimmt wirklich, ich bin ein sehr sensibler Mensch und ich habe wirklich den Großteil meines Lebens damit verbracht, dass ich weniger sensibel bin und dann habe ich irgendwann gecheckt, Moment mal. This is all a scam. Eigentlich ist es gar keine Schwäche, an der ich schnellstens arbeiten muss. Es ist vielleicht sogar, ja, so weit würde ich sogar gehen, zu behaupten, dass es meine Superpower ist. Ich glaube, der Fakt, dass ich so viel fühle, nämlich von mir selbst und auch von anderen, ist eine Superpower. So. Ihr wisst ja, alles stabil wäre nicht alles stabil, wenn ich nicht natürlich auch einen politischen Kontext setzen würde. Das heißt, Leute, schnallt euch an, es wird zeitweise vielleicht ein bisschen unbequem, denn ja, Verletzlichkeit ist gut, aber nur dann, wenn man genau weiß, worauf man sich einlässt und allen voran, wer ist das Gegenüber, das mir gegenüber sitzt. Ja, also ich bin auch jemand, ich trage mein Herz sehr vorsichtig in beiden Händen, aber ich trage es halt trotzdem vor mir. Und ich glaube, verletzlich zu sein bedeutet in Wahrheit, dass man mutig ist. Denn es gibt verschiedene Szenarien, in denen man sich dafür entscheiden kann und sollte, dass man verletzlich ist. Ich glaube, nur wer sehr, sehr aufrichtig mit seinen Gefühlen umgeht, kann diesen Mut auch finden. Denn in Wahrheit, ja, wir sind so sozialisiert, dass allen voran Frauen und queere Personen die Care-Arbeit leisten, ja. Wir lernen, dass wir schauen müssen, wie geht's den anderen, dass wir hineinfühlen, dass wir Räume lesen, wenn wir sie betreten. Nicht nur, weil wir es gewohnt sind, auf andere aufzupassen, uns für andere zu sorgen, sondern einfach auch, weil es eine Form von Selbstschutz ist. Wir müssen einfach wissen, welchen Raum wir betreten. Ich schwöre, mein Roman Empire ist einfach, dass dieses Szenario, ich glaube, es ist ein Meme, ich weiß es auch nicht, ich habe es viel auf TikTok gesehen, quasi, wenn eine Frau einen Raum betritt, wo nur Männer sind, dann hat sie Angst. Aber wenn ein Mann einen Raum betritt, wo nur Frauen sind, dann fühlt er sich pudelwohl und inszeniert sich wahrscheinlich auch noch irgendwie so als Womanizer oder was weiß ich was. Und das ist, glaube ich, einfach diese Realität, der wir uns stellen müssen, dass, ja, ich glaube, wir müssen wir selbst sein, aber wir müssen eben auch auf uns achten. Wer sind wir, wenn wir unsere Masken ablegen? Und das Allerwichtigste ist, bin ich okay damit, wie mich Menschen ansehen werden von außen, wenn ich diese Masken ablege. Das war nämlich so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, den größten Struggle habe ich, weil ich noch immer denke, dass ich nur dann wirklich wertvoll bin, wenn ich etwas leiste, etwas an den Tisch bringe sozusagen. Und in meinem Fall ist es einfach meine emotionale Intelligenz. In Therapie spreche ich gerade sehr viel darüber, dass ich tatsächlich denke, dass ich immer emotional intelligent sein muss, dass ich immer lesen muss, was brauchen die anderen, bevor sie es mir überhaupt kommunizieren, um eben geliebt zu werden. Also wenn man es runterbricht, ist es eigentlich schon so ein bisschen sad, dass ich immer glaube, irgendwas machen zu müssen, um eben diese Liebe zu erfahren, von der ich denke, dass ich sie verdiene. Und sorry to break it to you, this is patriarchy talking out of me. Ja, das ist genauso das Patriarchat wie der Kapitalismus. Ich weiß, das sind so Buzzwörter, die auch ich ständig hier sage, aber wenn ich wirklich zurückgehe und zurückgehe und zurückgehe und nach der Ursache meine Probleme suche, dann fallen diese Wörter leider öfter, als ich es eh eigentlich wollen würde, denn ganz ehrlich, manchmal wäre es mir auch gar nicht so unrecht, wenn das Sachen wären, die ich kontrollieren kann. Also Dinge, die ich verändern kann. Aber die Tatsache ist, ich kann die Strukturen, so wie sie sind, nicht wirklich verändern. Nur minimal für mich vielleicht, für mein soziales Umfeld und vielleicht auch noch so bei ein paar Hasen, die mir halt folgen und die sich so ein Beispiel an mir nehmen. Das ist das, was mich so ein bisschen diese Arbeit weitermachen lässt, weil ich mir denke, okay, vielleicht kann ich ein paar Leute dazu bringen, dass sie das auch verstehen. Aber in Wahrheit, ich kann das Patriarchat nicht stürzen alleine und ich kann auch nicht überdenken, wie wir unsere Welt leben und wie wir handeln. Ich kann nur sagen, dass ich in jedem Jahr, in dem ich reflektiere, was so kapitalistische Muster mit meinem Denken gemacht haben, ich kann nur sagen, das hilft mir wahnsinnig einfach, mich davon zu distanzieren. Und die Wahrheit ist, dass wir im Kapitalismus nicht lernen, uns verletzlich zu machen. Denn schaut's mal, das ist meine steile These. Würden wir uns wirklich verletzlich machen und würde man uns das auch so beibringen, dann hätten viel, viel mehr Menschen zum Beispiel keine rasierten Beine. Warum? Weil es natürlich eine Form von Verletzlichkeit ist, dass ich jetzt rausgehe, heute schwimmen gehe und unrasierte Beine habe und vielleicht unrasierte Achseln und dann sieht man vielleicht auch noch bei der Bikinihose, ah okay, die rasiert sich wirklich nirgends. So, und das ist eine Form der Verletzlichkeit, die ich mache, die ich mich traue zu machen, aber Leute, das braucht unfassbar viel Mut. Und jetzt gehe ich einfach vor die Tür und ich mache mich angreifbar und ich mache mich zur Projektionsfläche von Catcallern und von irgendwelchen Frauen, die es nicht packen, dass ich mich eben dieser Beauty-Norm entziehe. Ich mache das, ich mache mich angreifbar, ich zeige mich verletzlich, weil in Wahrheit weiß ich, dass ich die Stärke besitze, dass ich mit jeder Reaktion umgehen kann. Okay, ich kann mit jeder Reaktion umgehen, weil ich mir denke, Bruder, das ist mein Körper, das ist mein Körper, den ich seit 33 Jahren durch diese Welt trage. Ich werde mir sicher nicht von irgendwem irgendwas sagen lassen und ganz sicher werde ich jetzt nicht hergehen und anfangen, mich zu rasieren, einfach nur, weil ich mir denke, ich bin eh schon so verletzlich, weil ich, keine Ahnung, queer bin, weil ich eine Frau bin in dieser patriarchalen Welt, ja. Ich will das nicht. Ich möchte so sein, wie ich bin, aber die Wahrheit ist, damit macht man sich einfach verletzlich und ich weiß für mich, dass ich verletzlich sein kann, denn ich weiß, ich halte das Risiko aus, verletzt zu werden. Das ist sehr schwierig, denn man muss sich eingestehen, dass Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zum Beispiel, Menschen, die wir sehr lieben, auch ein Risikofaktor sein können. So als Beispiel, I don't know. als ich mir die Haare geschnitten habe, okay, ich hatte ja lange Haare, lockige Haare, ich wurde 10-mal am Tag von irgendwelchen mir fremden Personen gefragt, wie meine Haarroutine aussieht. Ich habe irgendwie Schmähs darüber gerissen und dann habe ich mir meine Haare abgeschnitten. Noch immer, würde ich sagen, entspreche ich der Beauty-Norm, weil ich halt lockige, volle Haare habe, ja. Aber ich merke einfach, wie sich das Verhalten von gewissen Leuten verändert hat und zum Beispiel meine Mutter, die ich sehr, sehr liebe, die hat richtig gemein reagiert. Mein Papa auch, um ehrlich zu sein. Mein Vater, ihr wisst ja, er ist ein sehr, sehr softer Mann, aber er ist trotzdem sozialisiert einfach als Mann, der jetzt 73 ist. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, du schaust aus wie ein Schaf. Lol. Und da war ich echt so, boah, also es ist so fies und ich habe ihm das auch irgendwie zu verstehen gegeben. Und dann meinte meine Mutter auch so, Mann, deine Haare und die waren so schön und du bist so schön. Und dann hat sie schon diese Tonlage angenommen, so als ob sie trauern würde um mein vergangenes Ich. Und da habe ich echt kurz so eskalativ reagiert und war so, jetzt hör auf damit, das ist so fies. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Wie kommst du auf die Idee, dass du mir das sagen musst, wenn du nichts Nettes zu meinem Aussehen zu sagen hast und es gilt nicht nur für mich, dann lass es einfach gleich sein. Gerade dann, wenn ich dich eben nicht gefragt habe. Und wow, ich muss sagen, meine Mutter ist es ja nicht gewohnt, dass ich so in die Konfrontation gehe, weil ich natürlich sozialisiert wurde in der XU-Community und da muss ich schon sagen, dass man diese Sache, Respekt vor Älteren, das habe ich schon sehr internalisiert. Aber in diesem Moment war ich so, na, also ganz sicher nicht. Und sie war mir dann auch böse und ich war dann auch böse. Aber es war jetzt nicht so schlimm, dass wir weiter gestritten hätten, sondern sie hat einfach begriffen, dass ich eine Grenze gesetzt habe und ich habe sie 2-mal zuvor schon gesetzt und zwar lieb und meinte, du, weißt du, kannst du das nicht machen. Und das 3. Mal war ich so, stopp jetzt. Und das hat geholfen. Aber aus meiner Perspektive habe ich mich richtig verletzlich gemacht. Aus meiner Perspektive war ich so, meine Mutter könnte jetzt eine Bandbreite an Dingen sagen, die mich total verletzen würden. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie hat geschmollt und war so, gut, dann sage ich jetzt nichts mehr und keine Ahnung, so. Aber seither wurde kein Kommentar mehr zu meinen Haaren getroffen. Nur einmal hat sie gefragt, auch schon so vorwurfsvoll, keine Ahnung, vor ein paar Monaten, ob ich mir die Haare geschnitten habe. Und ich war so, nein, aber was wäre wenn? Und das war so ein bisschen mehr lustig, also so streng, aber lustig. Und sie hat gelacht und meinte so, na, sie fragt eh nicht mehr, sie sagt eh nichts mehr. Und ich war so, gut, auch wenn ich in diesem Moment, als ich relativ harsch meine Grenzen gesetzt habe, auch wenn ich mich in diesem Moment verletzlich gefühlt habe, the outcome was great. Also wirklich, das war grandios, wie das dann rausgekommen ist, das Ganze, dass es wirklich was bringt, wenn man sich eben traut, mutig zu sein. Und ich weiß, wenn wir an Verletzlichkeit denken, dann haben wir so im Kopf eher eine Person, die schwach gelesen wird, will ich jetzt gerne sagen, aber dem ist ja nicht so, denn Verletzlichkeit ist eigentlich eine ganz, ganz große Stärke und ich für mich entscheide mich halt jeden Tag dafür, dass ich diese Stärke an den Tag lege. Manchmal überlege ich mir auch, welche Fights ich fighte, okay? Manchmal trage ich halt diese Leinenhose, die lange, weil ich nicht möchte, dass man meine unrasierten Beine sieht. Wenn ich in einen Kontext gehe, wo ich weiß, man wird auf meine Beine starren. Also ich zwinge mich jetzt nicht jedes Mal, mich durchzukämpfen durchs Leben, weil ich schon anerkenne, das Leben ist eh hart genug. Aber ich weiß einfach für mich, dass das jedes Mal mir neue Stärke gibt, wenn ich mich verletzlich zeige. Und ich bin aufgewachsen als Kind, dass ich ständig, Leute, wenn ich sage ständig, dann meine ich ständig, anhören musste, dass ich eben nicht so sensibel sein darf. Madonna ist die Aktiva, heißt sie die ganze Zeit mein Leben lang, was so viel heißt wie, ja, sie ist halt die Sensible. Und ich schwöre es euch, das ist schon so ein Mantra. Egal was war, und ich habe wirklich oft geweint als Kind. Ich habe sehr oft geweint und trotzdem habe ich mir nie gedacht, na, woher kommt das denn? Wieso weint die Alex so viel? Und meine Eltern, die dachten sich halt, ja gut, dieses Kind weint halt viel und die haben es auch nicht böse gemeint. Aber ich denke mir jetzt so, I see certain patterns. Ich verstehe, dass ich als Kind on the spectrum, dass ich da schon den ein oder anderen Kampf hatte, weil ich overstimulated war, weil ich reizüberflutet war, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich meine Gefühle regulieren soll und weil ich einfach sehr, sehr viel gefühlt habe. Also ihr müsst euch vorstellen, wir fahren nach Bosnien, okay? Und meine Schwester, meine Ältere sagt so, oh mein Gott, ein Hund wurde überfahren. Und meine Eltern sagen als erstes zu ihr, wieso sagst du das? Weil natürlich ich sofort anfange zu weinen. Ich war so überfordert von diesen Tränen, weil meine Familie gleichzeitig meinte, du kannst nicht schon wieder weinen, du kannst nicht wegen jeder Sache so fertig sein. Das heißt, das Ding, was ich irgendwie mitbekommen habe, ist, So wie meine Gefühle sind, sind sie nicht richtig. Das, was ich fühle, ist zu viel. Und ich sage euch was, das ist eine ordentliche Belastung. Und ich war wirklich sehr lang belastet von dem Irrglauben, dass ich eine schwache Person bin, dass ich nichts aushalte, weil ich einfach auch oft weine. Oh mein Gott, ich hatte, als ich meinen ersten so Samstagsjob beendet habe, also als ich gekündigt wurde, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, irgendwie war ich ewig lang auf Krankenstand und dann meinte mein Chef eh schon, das war so eine, das hieß Van Graaff, das ist quasi das Schwesterunternehmen von Peek & Cloppenburg. Die haben sich irgendwie zerstritten, also es war mal ein Familienunternehmen. Anyway, Van Graaff oder Van Graaff ist die teurere Version von Peek & Cloppenburg. Das ist alles keine bezahlte Werbung, das war einfach mein erster Samstagsjob, abgesehen von der Tatsache, dass ich natürlich im Gasthaus und im Café meiner Eltern gearbeitet habe. Aber ich hatte eine Zeit lang eben auch einen Samstagsjob. Und als der vorbei war und ich das letzte Gespräch mit meinem Chef hatte, habe ich auch einfach geweint, obwohl ich richtig froh war, dass ich den Job los bin. Aber ich habe einfach geweint, weil ich gespürt habe, es ist eine große Situation. Und dieses Weinen hat mich einfach nie so ganz in Ruhe gelassen. Ich musste wirklich akzeptieren, dass ich einfach die Person bin, die viel und oft weint. Und ich dachte früher, das bedeutet, dass ich meine Gefühle nicht regulieren kann. Mittlerweile denke ich eher so, nein, das ist halt mein Weg, meine Gefühle zu regulieren. Und selbst in Therapiestunden, okay, selbst bei einer Person, die ich dafür bezahle, dass ich über meine Gefühle spreche, dass ich eben einen Raum habe, wo es nur um mich geht, selbst da schäme ich mich für meine Tränen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und seit ich zumindest dieses Bewusstsein habe für diese Scham, weiß ich, wie ich es zuordnen kann, denn das war schon ein langer Prozess. Also 2020 würde ich sagen, hat es angefangen, oder 2019, dass ich mich so ein bisschen frage, wer bin ich eigentlich zum Beispiel jetzt ohne meinen Job? Denn die Wahrheit ist, wir definieren uns ja alle über verschiedene Faktoren. Wie sind die Beziehungen in unserem Leben? Welchen Job habe ich? Habe ich genug Geld? Wie sehe ich aus? Wie viel leiste ich im Alltag? Also das sind so Faktoren, die wir hernehmen und von denen wir gelernt haben, die sagen mir, bin ich ein guter Mensch oder bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich wertvoll oder bin ich nicht wertvoll? Und ich habe mich nach und nach von sehr vielen Faktoren getrennt, zum Beispiel der Frage der Herkunft. Also ich hatte schon Phasen in meiner Identitätsfindung, in denen ich dachte, Herkunft ist ein Faktor, der mich definiert. Sehe ich mittlerweile anders? Ja, natürlich weiß ich, dass es mich prägt, wie ich sozialisiert wurde, aber das ist kein Faktor, der mich ausschließlich ausmachen soll. Ich bestehe aus sehr, sehr vielen Dingen. Ich bin ein Mosaik. Ich bin ein Meer in einer Mosaik und ich muss mich selbst erst kennenlernen und das mache ich, indem ich einfach versuche zu schwimmen und zu schwimmen und zu schwimmen und Inseln zu finden, auf denen ich mich kurz irgendwie ausruhen kann und dann mache ich weiter. Aber eben, ich habe verstanden, so 2019 oder 2020 circa, dass die Frage, wer bin ich ohne meinen Job, extrem wichtig ist. Extrem wichtig ist für jemanden wie mich. Ja, ich bin ein Gastarbeiterkind. Mir wurde es quasi in die Wiege gelegt, dass ich viel arbeite und besonders fleißig bin. Einfach nur, weil ich Eltern habe, die so viel arbeiten, aber sie konnten es sich halt nicht aussuchen. Meine Eltern konnten sich nicht aussuchen, ob sie einen Fabriksjob haben für 40 Stunden, ob sie in einer Bar arbeiten, ob sie in einem Wirtshaus arbeiten. Das waren alles Entscheidungen, die sie nicht wirklich treffen konnten, denn sie haben das Geld gebraucht. Aber dank ihres Einsatzes, dank ihrer, keine Ahnung, Denkweise, bin ich in einer anderen Position. Ja, ich muss auch viel arbeiten, ich habe keine reichen Eltern, die mir meine Wohnung finanzieren, so ist es nicht, aber ich bin mittlerweile mit 33 in einer Position, in der ich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass ich einfach merke, gut, mein Job ist mein Job und bei mir ist es vielleicht ein bisschen komplexer, weil mein Job ja auch so sehr viel Sinn hat, also für mich zumindest, aber trotzdem am Ende des Tages ist Arbeit nur Arbeit und kann nicht das sein, was mich definiert. Andererseits aber, diese eine Schwäche, die ich mir mein Leben lang anhören muss, da komme ich immer mehr und mehr drauf, das ist eigentlich im Kern, das bin ich. Ich bin ein sensibler Mensch und ich glaube, dass sehr, sehr viele andere Menschen diese Sensibilität auch in sich tragen, aber sie haben halt vielleicht nicht den Mut oder verstehen nicht, dass es Stärke braucht, um Schwäche zu zeigen, sozusagen, dass es kein Conny, Instagram-Saga, Instagram, wie ich das so richtig slawisch ausspreche, Instagram. Ich glaube einfach wirklich, Leute, ich sag's euch, wie es ist, auch wenn es vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ich will ja cringe nicht sagen, weil ich ja cringe jetzt meinen Wortschatz gestrichen habe, aber dass ich so soft bin, das ist einfach das größte Geschenk, das ich habe, und ich kann nur wiederholen und sagen, Softness ist das Beste, und Bell Hooks schreibt darüber in All About Love. Ich glaube sogar Che Guevara sagt in einer Rede sozusagen, dass das vielleicht ein bisschen pathetisch klingen mag oder dramatisch, aber seiner Meinung nach kann Revolution nur passieren, wenn sie wegen Liebe passiert, also wenn sie als Motivation Liebe hat. Und das habe ich jetzt natürlich paraphrasiert, das stimmt nicht eins zu eins so, aber der Kern ist, we need love. Und das bedeutet auch, dass wir Liebe für uns selbst haben. Und seit ich diese Liebe mir entgegenbringe und seit ich mich hinsetze und sage, so Alex, du bist ein Softie. Du bist as soft as ein Taschentuch. As soft as your toilet paper, das du hast mit diesen extra Rillen und vier Lagen. So soft bist du. Du musst es anerkennen, du musst es akzeptieren. Und vor allem habe ich es mir als Ziel genommen, fest vorgenommen, dass ich andere dazu bringe, dass sie auch soft sind. Denn wenn wir soft mit uns sind und wenn wir soft mit anderen sind, dann haben wir schon einen ganz großen Beitrag geleistet, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich schwöre es euch. Wisst ihr, wir lernen ja auch immer, Cis-Männer machen Gefühle mit sich selbst aus. Aber das stimmt gar nicht, denn in Wahrheit quält sich ihr Umfeld durch, nur weil sie eben nicht gelernt haben, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen. Das heißt, ich will jetzt niemanden entschuldigen, aber ich glaube durchaus, dass bei manchen Leuten, die eben männlich sozialisiert wurden, Veränderung auch möglich ist. Denn wir brauchen softe Männer. Die Männer, die ich in meinem Leben habe, also zum Beispiel Damir, meinen besten Freund, meinen Bruder, von dem ich nicht dachte, dass ich ihn brauche, wirklich, weil ich habe drei Schwestern, ich dachte mir so, wozu brauche ich einen Bruder? Jetzt weiß ich, ich brauche einen Bruder. Aber Damir, und ich hoffe, er ist jetzt okay damit, dass ich das mit tausenden Menschen teile, Damir ist auch am Wasser gebaut. Der weint auch, wenn irgendwas traurig ist. Und das ist einfach so eine Seite an ihm, die ich so liebe, weil er so ein lustiger, smarter, extrem effizienter, produktiver Mensch ist. Und es passt gar nicht in unser Männerbild. Das muss ich auch für mich selbst zugeben. Natürlich wurde ich auch so erwachsen, dass ich ein gewisses Bild von Männern hatte. Und Damir entspricht diesem Bild auf eine Art und Weise, weil er auch zum Beispiel so ein Gym-Bro ist. Und dann gibt es aber diesen starken Kontrast, diesen super soften Boy, von dem ich mir denke, oh mein Gott, wenn ich sein Gesicht sehe und das fühlt sich mit Tränen, weil ihm irgendwas nahe geht, dann bin ich sofort auch urberührt. Und Damir und ich sind einfach so close, dass wir das auch urzulassen und wir trösten uns auch. Also ich nehme ihn auch in den Arm und er nimmt mich in den Arm und das ist einfach so eine schöne Freundschaft und die basiert unter anderem auf der Tatsache, dass wir beide so soft sind. Und hört ihr meine Stimme? Hört ihr, dass ich so ein bisschen nasal schon spreche? Ja, weil ich schon wieder Tränen in den Augen habe. Allein wenn ich an Damir denke, was er für eine Süßmaus ist, wie er mitweint. Oh mein Gott, ich schwöre es euch, softe Menschen kriegen alles von mir. Ich muss mich kurz beruhigen, weil sonst weine ich wieder. Moment. Okay, ich bin wieder da, alles gut, ich bin eh urgut gelaunt, diese Tränen, die fast gekommen wären, das waren Freudentränen, wirklich, weil ich einfach so dankbar bin, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die verstehen, wie wichtig es ist, dass wir uns verletzlich zeigen. Und ich habe jetzt wirklich einen Monolog runtergerattert, 20 Minuten, in denen ich euch erkläre, warum ihr auch verletzlich sein müsst. Jetzt ist es an euch, ihr Hasen. Jetzt müsst ihr das machen. Wir kommen jetzt zur V-Gates-Einsendung der Woche. Ich lese sie euch vor, aber bitte, bitte behaltet im Kopf, seid soft zu euch und zu eurem Umfeld und auch zu den Menschen, die hart sind. Ja, wenn sie sehr hart sind, dann müsst ihr halt hart sein, in Grenzen setzen, aber trotzdem kann man soft within that sein. Heute habe ich so viel Englisch wie noch nie gesprochen, tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid okay damit. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Manchmal ist es einfach so. Aber jetzt erstmal zur Einsendung der Woche. Und zwar folgendes. Nicht so super, ich fühle mich sehr einsam. Und das, obwohl ich zum Glück raus bin aus einer schweren Depression. Erstens, das tut mir urleid. Einsamkeit ist wirklich das erdrückendste aller Gefühle, oder? Also ich halte es auch echt nur sehr schwer aus. Und das Schlimmste daran ist, glaube ich, diese verzerrte Wahrnehmung von der Realität. Kannst du dich jemandem anvertrauen? Also was ist mit Friends oder Therapie? Ich muss sagen, dass ich für mich die letzten 4-5 Monate echt durch eine eisige Zeit der Einsamkeit gegangen bin. To be honest, und jetzt kurz Trigger Warning, es geht um Tod. Seit sich der Tod in mein Leben geschlichen hat, denn davor war ich weitestgehend davon verschont, also von diesen ganz, ganz tragischen Besuchen. Aber seit der Tod eben so oft da ist, fühle ich mich unfassbar einsam. Das Gefühl frisst mich an schlechten Tagen wirklich von innen auf. Und egal wie sehr ich das Gespräch suche und egal wie sehr ich mich Menschen anvertraue, das Gefühl bleibt irgendwie. Das heißt, alles, was ich dir sage, kann dir nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Ich weiß nicht genau wie, aber es wird so ein bisschen besser. Zwei Dinge habe ich bemerkt. Erstens, es hilft, darüber zu sprechen. Es macht die Situation nicht besser, aber es hilft in jedem Fall, auch wenn die Einsamkeit bleibt. Manchmal ist sie halt ein bisschen kleiner, ja. Und zweitens, und das tut jetzt vielleicht ein bisschen weh, die einzige Garantie, die wir haben, ist, dass wir uns selbst bis an unser Lebensende haben. Das heißt, ich befürchte, wir müssen uns alle an uns selbst gewöhnen. Also, ich muss es mit mir alleine aushalten, du musst es mit dir alleine aushalten. Ist so und daran gewöhnt man sich eben. Ich bin selbst auch gerade dabei, das zu lernen und das ist gar nicht so easy. Und gerade Personen, die weiblich sozialisiert wurden, lernen ja, dass sie nur dann wertvoll sind, wenn sie einen Partner an ihrer Seite haben, also einen männlichen Partner. Ich musste mir diesen Gedanken sowieso abtrainieren, weil ich in einer queeren Beziehung bin, aber unabhängig davon, so dieses Gefühl von, ich bin nicht vollständig alleine, das bleibt schon so ein bisschen. Und ich glaube, den größten Unterschied, den wir machen müssen, ist einfach, bin ich gerade einsam oder bin ich alleine? Denn ganz ehrlich, ich habe Situationen miterlebt, also in meinem Umfeld, in denen Personen sehr, sehr einsam waren, obwohl sie in einer Beziehung waren, obwohl sie verheiratet waren, obwohl sie zusammen gelebt haben. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen eine Lüge, dass wir einsam sind, wenn wir alleine sind. Und ich glaube, wenn man das einmal so richtig verinnerlicht hat, dann lebt es sich besser. Und ich kann einfach nur da lassen, dass ich sehr, sehr stolz auf diese Person bin, die meinte, dass sie raus ist aus einer schweren Depression und das ist richtig schwer, da rauszukommen. Und alles andere wird sich so ein bisschen klären. Und ich glaube, wenn du deiner besten Freundin sagst, dass du einsam bist, dann wird die wahrscheinlich auch versuchen, das zu ändern. Für die einsamen Stunden hilft es manchmal auch, wenn man sich eine Serie findet, die einen so richtig, aber so richtig, meine ich, ablenkt. Und in meinem Fall ist es gerade Palm Royale, gibt es auf Apple TV. Das ist eine Serie, die spielt, oh mein Gott, das will ich mich nicht blamieren, ich glaube in den 60ern, 70ern, ich weiß es nicht, oh nein. Sagt ihr mal, ich will jetzt nicht extra googeln, damit ich mich nicht der Blamage stelle. Auf jeden Fall aus alten Zeiten, so vor Internet und so, mit Oldtimern. Und es ist keine super, super ernste oder gewaltvolle Serie, eher so ein bisschen lustig und lighthearted und genau das brauche ich. Und ich kann es euch empfehlen, falls ihr auch einsam seid oder einfach Ablenkung braucht. Ich bin jetzt am Ende der Zeit mit unserer Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke an dieser Stelle für alle Personen, die sich ein Steady-Abo geholt haben. Ihr wisst schon, dass ihr mit diesem Abo auch den Podcast finanziert, oder? Das ist euch schon klar. Also an dieser Stelle tausend Dank. Ich weiß, nicht jede Person kann sich das leisten. Das ist auch voll okay. Die mich vielleicht anderweitig unterstützen möchten, die könnten vielleicht 5 Sterne dalassen, ja? Oder sie könnten vielleicht auf Instagram sehr viel mit mir interagieren, meine Sachen liken. Gerade politische Inhalte werden ja oft sehr gedrückt. Das heißt, wenn ich was sehr Politisches mache, ist es schön, wenn ihr irgendwie liked und teilt. Wenn ihr wollt, müsst ihr eh nicht. Und sonst, wenn ich so Fashion-Videos mache, dann seid halt süß und sagt halt was. Spaß. Müsst ihr eh nicht. Ich bin dankbar, dass ihr zugehört habt. Wirklich, ohne Spaß. Ich bin einfach froh, dass ich alles stabil habe. Das ist mittlerweile für mich nicht mal so, als ob ich arbeite. Ich will es jetzt nicht romantisieren, aber es fühlt sich wirklich nicht so hardcore nach Arbeit an, sondern eher so ein bisschen nach Austausch, weil ich es einfach liebe, wie viele von euch in meine DMs sliden und dann über die Folge reden, die ich gerade veröffentlicht habe. Das ist einfach so schön. Na gut, ihr Hasen. Bis nächste Woche. Schaut's auf euch und seid lieb. Bussi, Baba.